Es ist Samstag, der 8. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir blicken ganz entspannt auf all das, was möglicherweise liegen geblieben ist, was es noch zu besprechen gilt, was treibt uns um, was bewegt uns, was macht uns traurig oder wütend. Dieser Mann ist auch nicht völlig frei von Emotionen. Die hat er immer wieder mal, zumindest also punktuell, gezeigt in seiner Funktion als Journalist. Er ist Grimme-Preisträger und wenn ich ihn jetzt als Sportkommentatoren-Legende vorstelle, dann wird er mich vermutlich gleich schelten, denn der Mann achtet auf Sprache und die ganz große Geste, die ist ihm manchmal sogar fern. Deswegen sage ich jetzt ganz schnörkellos, hallo Marcel Reif.
Ich grüße dich. Alles ist gut.
Am heutigen Samstag ist der, ich zitiere nur, heute ist der große Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag. Am heutigen Tag geht es darum, sich bewusst zu machen, dass Spaß nicht mit viel Geld verbunden ist. Das Gesamtbudget für den heutigen Tag sind 5 Euro. Ich weiß nicht, wer diesen Jahrestag erfunden hat. Das ist wohl auch schon geschehen vor der großen, vor allen Dingen deutschen Energiekrise. Was gedenkst du mit den 5 Euro heute anzustellen?
Also erstmal mag ich solche Tage so wie Karneval oder wie Totengedenktag oder sonstige. Es gibt ja Daten im Leben oder im Geschichtsbuch, die sind nun mal, dann sind das dann Jahrestage.
Ja, genau.
Wenn mir jemand mitteilt heute, erstens möchte ich die 5 Euro sehen. Bei mir ist niemand vorbeigekommen und hat mir die 5 Euro.
Damit geht es ja schon mal los.
Also, geht's
los. Die muss man selber mitbringen.
Ah, ja. Na, das nenne ich wirklich sparsam.
Die kriegst du nicht vom Arbeit. Also nicht, Robert Habeck geht nicht um und sagt, ich verteile jetzt 5 Euro an alle.
Nicht noch ein Wumm. Also das ist jetzt
nein, 5 Euro. Das ist der Trippelwumms.
Trippelwumms. Also jemand sagt mir, ich soll jetzt 5 Euro mir virtuell vorstellen und dann soll ich was? Dann soll ich Spaß haben. Aber und zwar wirklich Spaß
genau.
haben. Was ist, wenn ich keinen Spaß haben möchte heute? Ich möchte zum Beispiel das Recht, schlecht gelaunt zu sein. Also gut, aber ich verstehe ja den Gag und das soll ja, ist ja offensichtlich eine Aktion, die wohin führen soll am Ende?
Ich glaube, dieser Jahrestag wird wahrscheinlich irgendwann mal eingeführt worden sein, als die, wie hieß es damals, Spaßgesellschaft und die Überflussgesellschaft sich vermutlich an ihrem zwischenzeitlichen Zenit befunden hatte. Und da hat man vermutlich diesen Tag eingesetzt, um zu sagen, Leute, vergesst bitte nicht, die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos, beziehungsweise sie, also Per Steinbrück hätte sich also an diesem Tag auf jeden Fall keinen Wein gekauft, das wissen wir ja. Das haben wir ja gelernt im Wahlkampf 2013,
ja.
Dass man unter 5 Euro jetzt an Wein nicht viel Freude haben kann. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, diesen Jahrestag werden wir vermutlich in den kommenden Monaten sehr häufig haben, und zwar ziemlich genau täglich.
Das nenne ich dann meinen Jahrestag. Also gut,
ja.
Sagen wir mal so, es ist gut und meine Antwort lautet ja. Die schönsten Dinge sind eigentlich unbezahlbar, ja. Nächstes Thema. Oder was muss ich lernen, um ein guter Mensch zu sein?
Na, gucken wir mal.
Die Schlagzeile des Tages.
Lichtkunst. Trotz Energiekrise. Festival of Lights startet am Freitag in Berlin mit weniger Beleuchtung. Das berichtet der Tagesspiegel. Ja, wir unterhalten uns jetzt am Freitagnachmittag. Dieses Festival of Lights findet in Berlin statt. Bis zum 16. Oktober wird es jetzt 10 Abende geben. Da können Interessierte die wechselnden Illuminationen auf Lichtrouten durch die Stadt ab 16 Uhr kostenlos bewundern. Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor sollen erstrahlen, der Fernsehturm, Potsdamer Platz, das Schloss Charlottenburg oder der Bebelplatz. Und da kommt natürlich relativ schnell die Kritik auf, unter anderem natürlich an der Bürgermeisterin von Berlin, denn die Direktive ist ja: Leute, wir müssen Energie sparen, dreht die Heizung runter, macht die Beleuchtung aus. Und genau in diese Situation hinein gibt es dieses Festival of Lights, eine privatwirtschaftliche Veranstaltung. Und trotzdem natürlich der Gedanke, ja, was für Botschaften sendet ihr denn da aus? Und jetzt natürlich die Frage, an welchem emotionalen Punkt erwische ich dich da bei diesem Festival of Lights?
Du erwischst mich schon allein mit der Frage immer. Das ist das Pech, dass du das ja verbalisierst alles. Also ich kann nicht mal etwas fühlen, sondern ich höre einen Satz oder eine Frage und dann denke ich so, jetzt muss ich ja antworten. Also welche Botschaft sendet das aus? In meinem Alter erlaube ich mir, und das ist jetzt wirklich nur halbwegs kokett, zu sagen, ich mag nicht mehr so viele Botschaften hören oder mag auch keine aussenden. Ich möchte einfach mit dem Rest an gesundem Menschenverstand mich den Dingen so nähern, wie ich das für richtig halte. Und das möchte ich auch nicht ständig zur Disposition stellen und auch nicht schon gar nicht von mir hertragen. Also welche Botschaft sendet das aus, wenn das eine privatwirtschaftliche Geschichte ist und jemand gesagt hat, pass auf, ich habe zu viel Geld oder ich habe genügend Geld. Machen wir so, nicht zu viel, wer bin ich zu sagen zu viel? Also ich habe genug Geld und ich finde gerade jetzt, wenn wir sagen, wir müssen auch sparen, mit der Energie sparen, wir müssen, können ein bisschen mal mit vielem die Lampen runterdimmen, ist doch alles richtig.
Ja.
Völlig d'accord, muss die ganze Bude muss nicht illuminiert sein, wenn du so weißt, die nächsten 2 Stunden hockst du nur in einem Zimmer. Doch. Damit, ob ich dann die Welt rette, weiß ich dir, aber einen kleinen Schritt kann man ja, die Schrittchenweise kann man machen. Aber wenn hier jemand sagt, gerade jetzt antizyklisch, sage ich, guck mal, erfreut euch daran, vielleicht kann man das nur noch in die, zu diesem Jahr, ist es auch wieder ein Jahrestag? Nee, eine Jahreswoche.
Nein, genau, es ist eine Woche.
Ja. In dieser Jahreswoche noch machen und danach nie wieder. Also, das erwischt mich nicht an der Stelle, dass ich mich jetzt, ich werde mich jetzt nicht an einer Autobahnausfahrt festkleben, um das,
okay, das
zu verhindern.
Das ist ja schon mal beruhigend, zumal ich gehe davon aus, deine Hände sind gut manikiert. Da wäre es auch bedauerlich, wenn du dich da jetzt irgendwo festlegst.
Ich wusste, dass du in mehreren Punkten heute, ich bin mal gespannt, wie häufig du die setzt, kleinere Frechheiten.
Das ist mein proletarischer Hass gegen die gut gekleidete Oberklasse, der da immer wieder durchschimmert.
Das ist jetzt nicht mal mehr versteckt.
Das ist einfach
gekleidete Oberklasse. Das fand ich jetzt mal kurz vor dem Erbrechen, aber gut.
Ja, aber Moment, es gibt ja auch die schlecht gekleidete Oberklasse, ne? Also das darf man an der Stelle ja auch nicht vergessen.
Okay, die hasse ich noch mehr. Gut,
ja,
meine Hände sind nur, bin kein großer Maniküre, ich gucke, dass die Nägel nicht so lang sind und so. Also ist gut, hör auf, ernsthaft, das meine ich so.
Ja.
Aber
hast du große Sorge, denn ich will uns, ne, wir reden ja auch in der Wochenendbeilage, wir wollen es ja jetzt auch nicht zu finster machen, aber wie groß ist deine Sorge, dass wenn du, ich gehe fest davon aus, du wirst rund um Weihnachten herum dein Haus entsprechend illuminieren, Lichterketten außen anbringen, den Schlitten, wie groß ist deine Sorge, dass der Nachbar kommt und dir das abreißt, weil du, der Begriff Solidarität wird ja irgendwann auch wieder fallen, dass du dich unsolidarisch verhältst, weil du Energie verbrauchst, die nicht sein muss?
Ach, mein Nachbar, ja, ich und die Schlitten. Nee, muss was, versuch was anderes. Ich neige nicht zum Schlitten draußen, also illuminiert und auch nicht zu nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen auf körperlichem Niveau oder zumindest, dass der irgendwas runterreißen müsste. Also, ich denke, wir sollten alle vielleicht nur einen Schlitten und nicht auch noch den Nikolaus mit seinem Säckchen oder wenn den Nikolaus mitsagt, aber dann den Schlitten nicht. Ein paar Dinge selber mal ein Zeichen setzen. Damit haben wir gezeigt, finde ich, alle, jeder, das meine ich jetzt ernst, dass wir das verstanden haben. Und wenn wir jetzt nicht auch noch Nord Stream 1 und 2 als Ursache, und wer war das denn? Wer hat es denn unterschrieben?
Ja.
Und wenn wir dann nicht bei Frau Schwesig landen, sondern einfach nur sagen, jeder könnte doch sagen, guck, gehen wir eigentlich oder sind wir immer, auch noch als es die große Energiekrise nicht gab, die kommende, sind wir denn wirklich alle vernünftig mit solchen Dingen umgegangen? Musst du wirklich alles, die ganze Bude, musst du heizen wie blöde? Und dann sagst du selber, ich ersticke hier drin, kann ich irgendjemand mal? Und all das Zeug. Also, ein Schlitten weniger und dann müsste der Nachbar auch zufrieden sein, hoffe ich. Aber er bestimmt nicht alleine, ob ich den Schlitten anmache oder nicht. Das habe ich nicht so gern.
Unterm Radar
ist ein kleiner Tweet von John Cleese. Den hat aber Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung sehr wohl wahrgenommen und er schreibt: One Night in Stuttgart. Der gottähnliche Komiker John Cleese muss in Baden-Württemberg übernachten. Als wäre das nicht Aufgabe genug, hat er auch noch Pech mit dem Hotelzimmer. Und Pollmer schreibt, dass John Cleese eben, also den Anblick, den er hatte in einem Hotelzimmer, das hat er als Foto bei Twitter eingestellt. Pollmer schreibt, entscheidend ist, was er sehen musste. Das innervierende, stillstandsgeplagte und nicht nur infrastrukturell maximal erschöpfte Baustellen Deutschland, hier in der konkreten Subvariante Stuttgart 21. Und John Cleese twitterte dann das Foto, das, was er da sah. Diese riesige Baustelle, das ist sie ja immer noch. Und das sah er in der Total. Und John Cleese schrieb unter das Bild einfach nur, I might stay in. Also übersetzt, ich werde wohl heute nicht mehr rausgehen. Ja. Und das ist natürlich. Da schließen sich jetzt, sagen wir mal, zwei Fragen an. Zum einen, hast du auch schon mal die Gelegenheit gehabt, dieses Stuttgarter Mahnmal zu bewundern? Und Frage Nummer zwei, was war so ziemlich die schrecklichste Hotelübernachtung visueller Art, die du über dich hast ergehen lassen müssen?
Also ja, Stuttgart bin ich auch schon gelandet. B, aber den ersten Satz, also in Baden-Württemberg, du da, ich kenne da die eine oder andere manikürten Oberklasse zugeordnete Übernachtungsmöglichkeit durchaus. Also das würde ich jetzt nicht so pauschal wegwömsen.
Ja.
Stuttgart, der Bahnhof da, ja, das hat was. So sinnlos. Ich bin kein Baumeister und kann nichts, aber du stehst da, mal wieder nach zwei Jahren, guckst wieder runter, siehst diese Riesen, das Loch und wie sie da weitermachen und du denkst, das hat eine andere Aufgabe als irgendwann mal,
ja,
oder die Idee ist eine andere, als da einen Zug von A nach B fahren zu lassen. Punkt. Ich habe mal aus einem Hotelfenster in Pyongyang, in Nordkorea, morgens geguckt nach dem Aufwachen, ich hatte das Fenster leicht geöffnet, und hörte dann so sphärische Musik. Und da dachte ich, irgendwie habe ich den Fernseher angelassen oder ich bin schon völlig durchgedreht. Es war die erste Nacht von dreien. Und dann guckte ich raus und da waren Lautsprecher unten auf den Straßen, also an jeder Ecke. Und die spielten das zur Erbauung der Werktätigen morgens um 8, machen sie jeden Morgen. Und das hatte einen, so ein Sirenen,
ja,
Sirenisch, du weißt, diese griechischen Kykladen-Sirene, ja, die Damen. Also nicht eine Sirene, wo du tust.
So verführerisch, ja? Ist es dann eher verführerisch?
Ja, oder? Na, hinführerisch, nämlich zur Arbeitsstätte und das bitte mit in bester Laune. Das war so Orwellhaft, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich da um mich rumgestarrt und dann habe ich diese Menschen laufen sehen und dann ist mir da jede Häme und jedes Ding ist mir im Halse stecken geblieben, weil das sowas Ameisenhaftes hatte. Also eine fürchterliche Aussicht. So, und ansonsten pflege ich dann, weiß ich nicht, aufs Meer zu gucken oder so.
Blattgold.
Literaturnobelpreis für Annie Ernaux, die Sezierende. Annie Ernaux hat viel dazu beigetragen, dass sogenannte Frauenthemen ins Zentrum der Literatur rücken. Der Nobelpreis für sie ist auch eine literarische Richtungsentscheidung. Das berichtet die Taz in einem Essay. Erinnert sich Annie Ernaux an zwei Sätze, die ihr Vater in ihrer Kindheit zu ihr gesagt hat. Zitate: Bücher, das ist was für dich. Ich brauche sie nicht, um zu leben. Ihr Vater war Kneipenwirt. Mit 12 hat er auf einem Bauernhof gearbeitet. Diese Worte, schreibt Ernaux, haben die Zeit überdauert. Sie stecken tief in mir wie ein Schmerz oder eine unerträgliche Wirklichkeit. Und ich zitiere die Taz auch noch. Als Ethnologie ihrer selbst hat das Annie Ernaux einmal bezeichnet, an anderer Stelle auch als Archäologie in eigenen Sachen. Also in der eigenen Vita, man könnte sagen, zu kramen ist zu despektierlich, aber zu graben, zu bohren, vielleicht sogar auch zu fracken. Hattest du mit Annie Ernaux gerechnet? Also Nils Minkmar beispielsweise hat ja schon vorher ein Loblied auf sie verfasst und hat sie schon in den engsten Kreis der Gewinner und Gewinnerinnen gerückt. Insofern für ihn war es wahrscheinlich nicht überraschend. Andere hatten auch andere Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Zettel. Und als du den Namen hörtest, da sagtest du was?
Muss ich nochmal nachgucken, wer ist das? Ich habe nichts von ihr gelesen, muss ich gestehen. Mhm. Und du, wenn ich es gelesen hätte, könnte ich weiß nicht, ich könnte es nicht beurteilen, aber ich könnte zumindest sagen, ach so, ja, gut.
Ja.
Es gab andere Namen, ich hörte so Salman Rushdie, wo es dann mehr um eine symbolische oder symbolhafte Bewertung gegangen wäre.
Genau.
Das ist gut. Nobelpreis gibt es, das ist für andere Leute wichtig. Für mich, ich gucke meine Lesezeug nicht anhand von Nobelpreisträgern aus.
Wonach wählst du es aus? Wofür du dich interessierst?
Oder ist das wechselt das?
Saisonabhängig?
Ja. Es gibt so Sommerzeiten, da hänge ich mit Biografien rum und dann habe ich Lust, mich damit zu beschäftigen. Und dann lese ich Sportzeugs zuweilen, eine Sportbiografie, wo ich sage, sag mal, über den wolltest du doch immer schon mal wissen, ob der wirklich so bescheuert ist, wie du dachtest. So, habe ich jetzt Pep Guardiola gesagt? Nee.
Dann, ist er denn so bescheuert, wie du dachtest?
Ich fürchte, der hat ein großes Spektrum. Und dann muss ich das bescheuert, tue ich weg, aber merkwürdig. Ein merkwürdiger Mensch, der eine bestimmte Art des Umgangs mit anderen Menschen hat, die nicht meine ist. Und also vieles hat sich bestätigt. So. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich denke, solltest du nicht mal wieder einen Klassiker Was fehlt denn noch so? Was hättest du gern mal, oder sagt, wo man sagt, oder deine Lehrer mal gesagt haben, den könntest du dir aber doch durchaus mal, das würde dir helfen. Dann wirst du mehr als Kneipenwirt.
Ja.
Und ja, also so Dinge. Ich bin kein großer Bücherverschlinger, aber wenn ich Zeit habe, gern. Gern. Und manchmal landet es in einem läppischen Grisham oder in irgendeinem Krimi, irgendwas, wo ich sage, jetzt habe ich eine Zeit, da hätte ich es gern mal unschwer. Ja, ganz unschwer.
Bei mir ist es auch saisonabhängig. Ich hatte jetzt zuletzt, wollte ich mir, was war es, das letzte Buch von Welbeck, ich glaube Serotonin oder so heißt es, wollte ich eigentlich im Sommer lesen, da sagte meine Frau, lass es, lies es erst im Herbst oder Winter. Ist jetzt wirklich die falsche Jahreszeit. Im Sommer lese ich traditionell immer ganz gerne, wenn es so um dieses Thriller, dann lese ich gerne John Winslow, weil das natürlich oft so an der mexikanischen Grenze spielt, so irgendwo dazwischen Kalifornien und Mexiko, da ist natürlich der Sommer in, so auch man, dann fühlt man sich ein bisschen mehr rein in das Ganze. Biografien, Dave Grohl zuletzt gelesen, das war auch sehr, sehr gut. Ich habe im Sommer auf der Liege, ich habe dann so eine Art analoges Netflix, also ich habe da so 4-5 Bücher liegen, aber dann auch tatsächlich in Papierform und switche dann immer so hin und her, da habe ich mal so 30 Seiten davon gelesen. Das kannst du nicht oder magst du nicht?
Das mag ich nicht. Ich bin, wenn ich dann was anfange, es sei denn, ich sage nach der 10. Seite, Leute, nicht böse sein, gibt ihm einen Nobelpreis, aber lass mich raus. Das schaffe ich nicht.
Ja.
Das gibt es. Und dann gibt es auch so einen anderen Impuls. Also Boris Johnson ist ein unfassbarer Verehrer von Winston Churchill. Legt sich vor dem, wenn er könnte, würde er sich in den Staub.
Ja.
Und der hat eine Biografie über den geschrieben. Und zwar witzig, leicht und gar nicht so eitel und so, sondern wirklich eine lustvoll zu lesende Geschichte. Und dann habe ich über Churchill ein bisschen mehr mir geholt und auch Boris Johnson jetzt, anders als bei Pep Guardiola, mehr zu mir rangeholt in so mein Kategoriensystem.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Ist es eigentlich überliefert? Weiß man schon, wie Boris Johnson sich fühlt, dass er im Gegensatz zu seinem großen Vorbild Churchill, Klammer auf, bis auf weiteres, Klammer zu, dass er keinen ähnlichen Werdegang wie er hatte oder vermutlich auch nicht mehr nehmen wird. Das ist ja, es ist ja eine Kapitulation.
Vorsicht, junger Freund. Schön Churchill mal nachgucken, was der wo der rausgeflogen ist, wo der mal Marineminister war und dann fand man ihn, aber hast du schon mal ein Schiff gesteuert? Da war eine riesen Amplituden. Und ich nehme an, Johnson, das reizt ihn. Ich weiß es nicht, aber es könnte ihn reizen. Und wenn du siehst, was so nachfolgt, sagst du,
ja gut, das stimmt.
Vielleicht ist Johnson wirklich so, aber das ist ja oft so.
Ja, hat Churchill nicht seinerseits auch sogar einen Literaturnobelpreis? Hat er irgendwie richtig was gewonnen? Ne,
gewinnst du aber ja auch immer viel Geld und anderswo. Weil,
ja, du weißt es ja am besten.
Nein, der gewinnt immer das Geld, komischerweise. Aber egal, Churchill hat wunderbare Aquarelle gemalt. Der war wirklich ein Ustinov-haftes Universal-Talent zumindest, Genie. Aber Talent. Und hat den Nobelpreis gekriegt, weil das war ein großer, großer Rhetoriker. Also wirklich im besten Sinne, auch freie Rede war ihm gegeben. Und da muss ja zugeben, Johnson hat zuweilen ja auch Amüsantes.
Ja, das ist absolut. Das ist ja bei Johnson, glaube ich, auch mit Abstand das geringste Problem. Also reden kann er ja, selbst seine Abschiedsrede, als er sich selber nochmal als eine Art Trägerrakete bezeichnet hatte, die dann irgendwo im Pazifik irgendwo verschwindet, das war natürlich ganz große rhetorische Kunst, hochunterhaltsam. Nur wenn natürlich auf der anderen Seite die politische Substanz, nach allem, was wir so beurteilen können oder glauben beurteilen zu können, das muss natürlich ein ähnliches Problem, wenn auch auf einer anderen Ebene, droht ja möglicherweise auch unser Wirtschaftsminister, der eben schon angesprochene Robert Habeck, zu bekommen. Denn die Stimmen mehren sich ja auch, dass man sagt, ja, er ist ein guter Rhetoriker, er kann gut oder Rhetoriker, guter Kommunikator, er kann sehr transparent sein Hadern erklären. Aber der implizite Vorwurf, der immer mehr mitschwingt, ist, das Handwerkliche kommt nicht so ganz hinterher. Also jetzt die provokante Frage, ist Robert Habeck unser Boris Johnson.
Ich sag mal so, am Ende hoffentlich nicht, weil also Johnson hat natürlich auch mit Brexit und anderen Dingen dieses Land, und ich liebe Großbritannien, hat dieses Land in wirklich eine Ecke geführt, da rauszukommen wieder. Und da sind sie gerade am Strampeln wie blöde, weil das wird sich dort auch nochmal erstmal, und da ist mit über die Energiekrise hinaus, geht das da dort. Also Habeck ist da noch ein Stück weit entfernt von so, und mancher Konkurrent im Hause legt ihm ja das Handwerk dann auch noch ein bisschen. Insofern, dass er, wie man hört, nicht so gut beherrscht. Auf der anderen Seite ist er natürlich Gefangener des Konstrukts, also so eine Ampel und so eine Partei. Das alles ist rührend. Ich weiß nicht, da haben es die Engländer doch oder die Briten einfacher. Give me the Tories oder give me the others. That's it. Und dann musst du machen. So schön Koalitionen sind, jetzt kommen wir vom Hundert ins Tausend, so schön Koalitionen sind, ich lebe ja, habe lange in der Schweiz gelebt, ja. Da gibt es die Konsenspflicht. Da sind 7 Hanseln, die dann so lange rumalbern müssen, bis es ausbaldobert ist. Entweder führt das zur Verwässerung von allem und zu einer Beliebigkeit.
Ja.
Das, den Eindruck hast du zuweilen, weil sie gern mit der ganzen Welt Freund sein möchten. Auf der anderen Seite bitte stur ihr Ding durchzieht. Also, woran wir stehen geblieben bei Habeck. Ist Habeck, du merkst, Habeck, ich meine, manchmal tut er mir leid, und dann finde ich wieder wirklich einen sehr guten Kommunikator in der Anfangszeit, dieses Kommunizieren. Und das tut das nicht so ab. Das finde ich, finde das wirklich gut. Ich finde es gut,
wenn Politiker... Ich finde das auch gut. Ich finde das total, ja, absolut.
Die verdammte, verfluchte Fähigkeit haben, das Zeug, was sie tun und was ja Auswirkungen hat auf dich, auf mich, auf unsere Kinder, wenn sie das dann auch noch erklären können. Und wenn manches nicht so einfach zu entscheiden ist, sondern manche Dinge sowohl als auch sein könnten und man dann entscheiden muss. Also deswegen, ich mag so die politische Kasse nicht insgesamt wegdödeln. Und wenn einer das kann, ist er damit schon mal einen Schritt besser als der Mist baut und das noch nicht mal schön erklären kann. Aber ob das auf Dauer so funktionieren wird, also wir reden Energiekrise und dann da haben wir Atomkraftwerk und dann hörst du dir das so an und denkst, wie wäre es denn, wenn wir mal einfach zu Potte kämen, wenn wir sagen, pass auf, das und das sind die Notwendigkeiten, haben wir andere Ressourcen, haben wir nicht, was können wir dann machen, können wir es zeitlich machen?
Aber das ist natürlich genau das Problem, und nochmal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben, bevor wir gleich in eine ganz andere Geschichte abtauchen, das ist ja eben genau das Problem, der Interessensausgleich, wenn du dann die Ampelkoalition hast, wo im Grunde genommen alle drei Parteien sich jetzt von ihrem Markenkern entfernt haben, also die SPD mit der Russlandpolitik, die FDP mit dem Liberalismus und dem Nicht-Aufnehmen neuer Schulden, nenn es Sondervermögen, nenn es wie du willst, am Ende ist es natürlich trotzdem das Schuldenmachen, und zwar in gewaltigster Form. Ja, der Doppel-, der Trippel-Wumms. Und dann hast du die Grünen aus der Friedensbewegung kommend, plus Anti-Atomkraft. Also im Grunde genommen haben ja alle drei ihrer Peer-Group gesagt, Leute, das war alles ganz wunderbar, damit sind wir auch hier in den Wahlkampf gezogen, und jetzt
ist auch die reine Lehre, wird das auch immer bleiben.
Exakt.
Leider, normative Kraft des täglichen politischen Betriebs führt dazu, dass wir nicht weiterkommen mit der reinen Lehre. Das ist Democracy, hey.
Ja.
Du kannst sagen, was du willst. Du hast dann, du brauchst Koalitionen. Und all diese Dinge sind dann plötzlich, müssten pragmatisch bemessen und am Ende entschieden werden, ob das immer gelingt. Daran wirst du sie messen können. Nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe die Kämpfe, ich verstehe auch die inneren Brüche, aber es wird nichts ändern. Irgendwann geht eben das Licht aus oder es geht nicht aus, und bevor es ausgeht, ist es ihr Job, dafür zu sorgen, dass es nicht ausgeht. Und dann musst du manche Dinge über manches Stöckchen drüber.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife. bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden. Und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Ganz weit vorne.
Vor Bundesliga-Kracher gegen FC Bayern, BVB bangt um 4 Stammspieler. Zitat, nicht nur eine Verletzungswelle, die TZ schreibt dies. Borussia Dortmund droht beim Klassiker gegen den FC Bayern. Der Ausfall von mehreren Stammkräften, gerade bei Marco Reus, wird es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die TZ war so nett und nur das Wort Klassiker zu schreiben. Sie haben nicht den, Sie haben es nicht wie genannt, Marcel, worauf hast du gewartet? Auf welchen Begriff?
Ja, das ist verbumfiedel. Hör bitte auf. Das ist, oh. Was war das?
El Clasico, ne? Der deutsche Klassiko.
Der deutsche, ja, aber mit KL. Dann hinten mit auch K, wenn es geht.
Ja. Also 18.30 Uhr am Samstag, also am heutigen Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, um 18.30 Uhr ist es Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Es fehlen womöglich ein paar Spieler. Mats Hummels erkältet, Marco Reus, Bänderverletzung im Sprunggelenk, Außenbahnspieler Marius Wolf, das fand ich bemerkenswert, Kreislaufprobleme. Und wer war noch? Gregor Kobel, der ist aber langsam nach Muskelfaserriss wieder fit. Die Frage an dich, denn du bist der Experte. Ich frage dich nicht, wie geht's aus? Das mache ich nicht. Aber was für ein Spiel erwartest du? Ich hörte, Julian Nagelsmann lässt jetzt vermehrt Chipbälle trainieren in den Strafraum.
Über die letzte Kette hin.
Ja. Mhm. Man spielt zu Hause aus Dortmunder Sicht. Das ist für mich als Dortmund-Anhänger schon mal gut, denn ich erinnere mich an sehr, sehr, sehr viele freudlose Besuche der Allianz Arena. Wenn du nicht schnell genug auf deinem Platz warst, dann hast du die ersten 4 Tore gegen deinen eigenen Verein schon verpasst. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie.
Wie war nochmal die Frage?
Bin schon ganz schön niedergeschlagen. Die Frage war, was du bist, erwartest du? Pass auf, das
erlebe ich oft, wenn es dann zum Thema Fußball kommt. Mhm. Dann erhebe ich irgendein Gelaber und dann so jetzt noch ein paar Fragen und dann meldet sich jemand. Und dann weißt du nach dem ersten Wort, jetzt kommt nie im Leben eine Frage, sondern eine Grundsatzerklärung. Und du warst gerade so schön mit dabei. Mach weiter.
Es war doch.
Deine Schmerzen über viele Jahre. Mach doch ruhig.
Exakt. Mhm. Im Grunde genommen war es auch an dieser Stelle, es war eine Bitte, es war eine unausgesprochene Bitte. Lieber Marcel, wo ich jetzt mein komplettes Gefühlsleben und diese Kaskade von Verletzungsabenteuern vor dir ausgebreitet habe, bitte sage mir jetzt etwas, das meinen Schmerz lindert und das mich einigermaßen positiv auf dieses Spiel blicken lässt. Du musst diese Frage auch schon raushören.
Ja, also ich mache Folgendes. Erstens, die Bayern, bei denen ist Corona, die entweder testen die anders oder sie gehen ins Käferzelt. Und da sind wir wieder bei der manikürten Oberschicht. Sie gehen.
Oh, das hat gesessen. Das hat gesessen. Merken schon, das hat gesessen.
Sie gehen. Ja. Nee, das kriegst du noch mal ein paar Mal. Auch wenn wir uns sehen mal. Die gehen dann also zu Käfer und wundern sich, dass dann so ein paar Corona.
Ja.
Also, du als Dortmunder Anne, ich erzähle dir folgende kleine Anekdote, die vieles beschreibt. Ich musste beruflich des Öfteren auch zu den Blauen, ein paar Kilometer von euch weg, auf Schalke.
Ja.
Und immer, wenn ich nach Gelsenkirchen reinfuhr, dachte ich, boah. Und dann dachte ich so, Mensch, was das hier für eine Wucht hat. Und wenn ich wieder wegfuhr, konnte ich endlich wieder frei atmen, weil ich dachte, ihr seid alle verrückt. Das kann der Fußball, ihr seid wahnsinnig. Was ihr von dem Fußball haben wollt, was der euch leisten soll. Und da musstest du, um auf den Reporterplatz zu kommen, musstest du in so einen Fahrstuhl rein. Und da war ein Fahrstuhlführer. Ein älterer Herr, Schalker, Und die kriegten als Ausrüstung alle Schalker irgendwelche schwarzen Anzüge. Die waren stofflich gut, okay, ist wurscht. Also jetzt sind wir auch beim Äußeren. Und die Ärmel waren zu lang und die Hosenbeine waren zu lang. Kennst du das?
Ja, das kenne ich von den Security-Mitarbeitern am Flughafen, die meistens genau den Anzug von dem Mann der Schicht vorher anziehen müssen.
Und genau so sah das. Und ich komme rein und wir fahren erst, er sieht mich, erster Stock, guckt mich an und guckt gar nicht hoch, sondern so seitlich raus aus dem Mundwinkel, na du schon wieder. So, und dachte ich, gut, okay, dann machen wir das, dann haben wir gleich fertig. Jetzt geht zwischen Stock 1 und 2, dann guckte der scheu zur Seite hoch, guckte mir ins Gesicht und dachte, und, wie geht's aus heute? Und ich dachte, naja, ihr kriegt 3 Stück. Und gesagt habe ich, ich glaube, das geht. 2-1 heute. Du kannst dir nicht vorstellen, wie, als wenn ich dann Stock 3 ausgestiegen bin, wie glücklich dieser Mann mir ein gutes Spiel oder einen schönen Tag gewünscht hat.
Ja.
Und da habe ich verstanden, Menschen wie er und du fragen nicht nach dann Dreierkette, Viererkette und wie löst Dortmund die verletzten Misere und wie stellen sie sich auf.
Ja, ja.
Sondern was du hören willst ist, ihr habt eine gute Chance.
Ja, du warst jetzt natürlich in diesem Falle so ein bisschen quasi der Anti-Habeck, ne? Also der Habeck, der uns ja an seinen Zweifeln teilhaben lässt, der sehr transparent sagt, das Gewünschte und das Machbare austariert. Das war in dieser Fahrstuhlbegegnung natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja, ja.
Also gut. Ja, ja. Ja,
das habe ich schon, das also habe ich schon bemerkt. Du kannst mich ruhig mit grausamen Realität. Ich habe diese 10 Meisterschaften der Bayern auch mitbekommen, Marcel. So ist es
nicht. Ah ja. Gut, also pass auf, Dortmund, wenn es gut läuft, und deswegen, ich weiß es nicht, wie es ausgeht, das weißt du auch nicht, auf, das ist Kasperkram. Aber jetzt ganz im Ernst, Dortmund, wenn es gut läuft, spielen sie mit den attraktivsten Fußball, den es zu sehen gibt. Und auch wenn Reus nicht dabei ist, sie kriegen das auch anders personell gut gelöst. Mittlerweile haben sie einen richtig schicken Kader.
Ja.
Am besten bei euch festzumachen, so an Julian Brandt.
Ja.
Ist für mich einer der liebenswertesten, höchst begabten Kicker auf diesem Planeten. Wenn es aber nicht so dolle läuft, dann kannst du den wegpusten. Dann könnte dem ein gut trainierter 15-Jähriger, der sagt, jetzt Schluss mit den Faxen, jetzt gibt's mal auf das Hölzchen, der macht dem den Spaß kaputt.
Ja.
Wenn Dortmund nicht gut spielt und wenn die Dinge nicht funktionieren, dann funktionieren sie richtig nicht gut. Das heißt, das werden wir am Samstag, wenn wir das sehen.
Ja.
Wir werden uns freuen über ein gutes Fußballspiel. Ich fürchte, die Bayern sind sie haben den Schuss gehört in den letzten 4 Spielen vor Ante, vor Leverkusen. Ich glaube, einfach wird es nicht, aber schön wird's. Also es wird attraktiv, das glaube ich
schon. Okay, das beruhigt mich schon mal. Das reicht mir ja oft auch schon. Man gibt sich ja mittlerweile mit wenig zufrieden. Speziell als Borussen-Anhänger wünscht man sich ja oft, dass, wenn es schon nicht siegreich gestaltet wird, dass am Ende aber zumindest das Kämpfen ist im Ruhrgebiet ja besonders gewünscht. Und aber eine schöne Grätsche kann ja auch ein Spektakel sein.
Absolut.
Also ich habe von Mats Hummels, in welchem Spiel war das? Gegen Manchester City, genau. Da war die Grätsche von Hummels, war eine der schönsten Aktionen des gesamten Spiels, bis dann halt Erling Haaland dieses nun wirklich sensationelle, für ihn aber mittlerweile gar nicht mehr so ungewöhnliche Tor erzielt hat. Und wo wir gerade von ihm reden, ich habe gerade einer Nachricht entnommen, dass Erling Haaland umgerechnet jetzt pro Woche 1 Million bekommt. Findest du das angemessen?
Er kann sich jedenfalls die Hände maniküren lassen.
Ah.
Und das täglich.
Ja,
ja, da haben wir wieder. Angemessen, weißt du.
Tja.
Also aus dem Stadium sind wir, glaube ich, lange raus. Das eigentlich Betrübliche ist, das habe ich aber schon vor vielen Jahren, ist mir das klar geworden. Ich würde mich gern moralisch aufmandeln und so auf meine Frau verweisen, die ist Krebsärztin, operiert die ganze Woche, ist aber an einer staatlichen, an der TUM in München, das ist staatlich, Bayerischer Freistaat. Das, was die verdient, dafür kriegst du in der 4. Liga keinen mittelmäßig begabten Mittelfeldspieler. So.
Ja.
Da sage ich, das ist alles, diese Schere ist obszön. Aber was betrüblich ist oder was mir dieses Aufmandeln so auch zerlegt, das Geld ist ja da. Mhm. Die Kameraden aus Katar und woher auch immer, die können sich die Emirates, die Emirate, die können sich das leisten. Also bei Manchester City, du musst dir keine Sorgen machen, dass dort Kindern Milch geht, das meine ich ernst. Es wird keinem Kind Milch genommen, sondern die sagen, ach, weißt du was, Ja. Ja, guck mal Haaland, guck mal, was der hier treibt, wie viele Menschen, jetzt kannst du es auch noch umdrehen, wie viele Menschen der Freude macht und der führt uns weiterhin ins Morgenrot.
Ja.
Also, so hat sich der Schwachsinn entwickelt, das ist nicht mehr in irgendwelche Koordinatensysteme zu pressen. Mhm. Lass gut sein, das führt zu nichts. Wir beide können sagen, nein, das ist auch eine Frechheit. Ja.
Ja, nee, also da schließe ich mich dir an. Also das, wie hatte der großartige Schriftsteller Tian Sila schon vor einiger Zeit gesagt, meine Empörungsdrüsen sind bereits ausgetrocknet und das würde ich an dieser Stelle auch gelten lassen. Tian Sila übrigens aus Kaiserslautern und Kaiserslautern-Fan, das muss doch im Grunde genommen alleine deshalb schon dein Herz berühren.
Ja, siehst du.
Oder?
Werde ich ihm nähern. Mehr nähern als gedacht. Ja, sehr gut. Guck mal. Kaiserslautern. Also es gibt, da kommen die ganz Große her.
Hast du eigentlich mal das wunderbare Buch Turbo gelesen von Johannes Ehrmann und Andreas Buck?
Nein.
Das musst du, ne? Denn bei Twitter schreibt man dann immer Lesebefehl.
Ja.
Aber es ist wirklich ein wunderbares Buch. Denn wie du ja weißt, ist ja Andreas Buck so eine Art Scharniergeneration. Also so angefangen Ende der 80er, aufgehört Anfang der 2000er, als der Fußball nochmal eine ganz dramatische Wendung genommen hat. So dieser totale Generationenwechsel. Und der wird anhand der Person Andreas Buck beschrieben. Unglaublich unterhaltsames, toll geschriebenes Buch.
Hat mir, glaube ich, Christoph Biermann gar nicht so lange her gesagt, das musst du lesen. Also ich werde es tun.
Fun Fact des Tages.
James Bond wird 60, was 007 jetzt wirklich braucht. Und das schreiben drei Autoren im Spiegel. Vor 60 Jahren kam der erste James-Bond-Film ins Kino angesichts von Sabotage an Tiefsee-Pipelines und einer polaren Weltordnung. Wird der Agent gerade jetzt gebraucht? Oder drei Glückwünsche für die Zukunft von 007. Ja, und da gibt es interessante Vorschläge. Also Xaver von Kranach schreibt dort etwas. Aber auch, und das ist mein Lieblingsvorschlag, und zwar Arno Frank hat eine, wie ich finde, absolut berechtigte Frage aufgeworfen. Und zwar hat er einen relativ blinden Fleck in der 60-jährigen James-Bond-Filmhistorie aufgemacht. Ein weiblicher James Bond wäre eine groteske Travestie, sowie ein pfiffiger Per Langstrumpf oder ein kleiner Meerjungmann. Wer Frauen in coolen Prügelrollen sehen will, soll sich anderswo umschauen.
Aha.
Der eigentliche Fortschritt lauert für mich, wie immer, im toten Winkel der Debatte. Oder ist schon mal jemandem aufgefallen, dass James Bond seit Jahrzehnten nur gegen Männer kämpft? Und das ist natürlich komplett richtig. Also Figuren wie Blofeld, Drax, Goldfinger, alles wunderbare Schurken. Aber in der Tat wäre doch eine weibliche Figur als Bösewicht, also M, daran hat man sich dann ja so als weißer Cis-Mann, der sich schwer mit dem Fortschritt tut, ja schon seit Mitte der 90er, da hat man sich dann langsam dran gewöhnt. Aber in der Tat gab es überhaupt noch keinen einzigen weiblichen Schurken, keinen Bösewicht. Und das finde ich seltsam. Und es ist mir beim Lesen des Textes von Arno Frank überhaupt mal aufgefallen. Er macht dann die Vorschläge, warum nicht mal eine mächtige, abgründige, vielschichtige, teuflische Frances McDormand, Tilda Swinton, Charlotte Rampling. Kann man sich doch fantastisch vorstellen, oder?
Ja. Ist das Action oder sind Kämpfe mit Frauen für uns Männer eine andere Sache? Will ich das?
Meinst du, sie finden auf anderen Ebenen statt?
Du meinst, ja, und also, viel brutaler, weil das können Frauen halt besser.
Ja.
Meine Ex-Frau und meine erste Frau und wirklich meine hinreisende Freundin unverändert, die hat mir immer gesagt, nee, mach das nicht, leg dich nicht wirklich mit einer Frau an. Mach das nicht.
Das würde ich jetzt auch nicht wagen. Also liebe Grüße an meine Frau an dieser Stelle. Also da verliere ich.
Unbedingt.
Es gibt noch keine Auseinandersetzung, die ich nicht kurz-, mittel- oder langfristig verloren hätte. Von daher kann ich mich dir da natürlich nur an, ja, völlig richtig. Völlig richtig.
Schön, dass das du stimmt. Das jetzt, wenn du so nachdenkst und beim Reden fällt man auf, sag mal, oder war da mal irgendwas? Habe ich wirklich mal was richtig gewonnen? Antwort?
Nein.
Ehrlich gesagt, nee.
Nein, ehrlich gesagt, nee. Nein. Aber ich möchte trotzdem nochmal, denn die cineastische Welt ist ja eine fantasievolle und auch eine fiktionale. Da kann es ja möglicherweise halt eben dann doch gelingen, wenn Menschen über sich selbst hinaus, auch durchs Drehbuch befördert, über sich hinaus wachsen und Figuren wie beispielsweise eine, sagen wir mal, Giorgia Meloni, eine Marine Le Pen oder ich weiß nicht, vielleicht fällt uns noch irgendwie, gibt es noch irgendeine sinistre Konzern, ja, mit DAX-Konzernen, genau. Da ist ja nicht ganz so viel, wie wir ja in den letzten Jahren festgestellt haben.
Bald, durch die Frauenquote kriegst du da auch
was. Aber wenn man da mal so versucht, sich so ein bisschen reinzubegeben, also da hat Anno Frank ja figurenmäßig, also Tilda Swinton ist ja nun wirklich eine wahnsinnig facettenreiche Person, die könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
Gut, bin dafür.
Bist dafür?
Bin sehr dafür.
Ja.
Und da könnte man einige rechnen. Nein, aber richtig, Marie Le Pen. Warum nicht? Da könnte man auch andere Dinge loswerden und erledigen, die man, wo man sagt, Mensch, was ich mit der gerne machen würde, also jetzt bitte kein Sexismus, sondern und auch nicht Sexuelles, sondern einfach mal den Mund zu halten oder irgendwas.
Sanktionierungssehnsüchte, die sich da...
Ja, und da, wenn das James Bond übernehmen könnte...
Völlig in Ordnung.
Geschüttelt und nicht gerührt und bitte.
Das gibt's doch gar nicht.
Markus Söder landet bei Beliebtheitswerten auf Platz 1. Ich zitiere T-Online. Annalena Baerbock war zuletzt die beliebteste deutsche Politikerin. Nun muss sie den ersten Rang abgeben. Sie teilt sich das Treppchen mit zwei Landespolitikern. Die lassen wir an dieser Stelle jetzt mal hinten rüberfallen. Das Thema hatten wir unter der Woche schon mal ganz kurz, als ich mit Thorsten Faas, dem Politikwissenschaftler, auch schon mal angerissen. Ich fand es aber dann doch so bemerkenswert und gerade für jemanden wie dich, der ja auch in München zu Hause ist, wollte ich das dann doch nochmal besprochen haben, denn diese Figur Markus Söder ist dir ja nun überhaupt nicht fremd und wir haben ja gerade schon den großen Zweifler Robert Habeck mehrfach angesprochen und dann ist auf der anderen Seite da Markus Söder, den Schöpfer von Dingen wie der atmenden Öffnungsmatrix, aber auch dem Begründer des Satzes, schauen Sie, was wir brauchen, das ist ein Stoppschild für Putin. So einfach kann es manchmal sein. Das ist dann genau das Gegenteil von Komplexität.
Schau, das ist doch so, dass die Menschen, also unser eins, einerseits gerne den haben, den Habeck, der es dir erläutert und seine Zweifel und man denkt, boah, sympathisch, sympathisch, da ist einer, der macht es sich nicht leicht, sondern, und Politik ist ja kompliziert, das wissen wir ja, das Leben ist kompliziert und das ist mal einer, so, und zwei Minuten später hast du so eine Phase, wo du sagst, so, jetzt ist aber auch genug erklärt und genügend gezweifelt. Jetzt, Markus, wie machen wir's? Und genauso gern offensichtlich hat der Mensch es, wenn dann einer kommt und sagt, so, wir brauchen ein Stoppschild.
Ja.
Jawohl.
Und Markus, das ist, stimmt. Genau. Und Annalena Baerbock und Markus Söder, zumindest auf Bundesebene, trennt ja genau eine Sache. Und zwar, Markus Söder ist nicht in der Beweispflicht, dass das, was er da vorschlägt, in irgendeiner Art und Weise verfängt. Und all diese Bedürfnisse nach Klarheit, nach dem, so geht es, da geht's lang, das erfüllt natürlich Markus Söder auf Bundesebene. Denn auf Landesebene wiederum, ich kenne jetzt nicht die aktuellsten Umfrageergebnisse, aber wenn ich mich nicht irre, dann hat Markus Söder in Bayern, ich glaube, Zustimmungsraten von ungefähr 30%. Also da läuft es ja nun, also da, wo er dann Politik aktiv macht, da läuft es ja jetzt nicht so rosig.
So, da auch das ist Demokratie und die auch die seine Partei, die ja früher mal, und sobald es unter 55% ging, war Krise. Jetzt wie der FC Bayern zum Beispiel nicht gewonnen und mal nicht mit 20 Punkten Vorsprung geführt, dann ist Krise. Ja, die CSU ist so, wie sie ist und muss die abenteuerlichsten Koalitionen eingehen. Also, ja, bayerische Wähler mal wirklich, wenn du das alles mal genossen hast, und bist du ein bisschen aus der Nähe, da sagst du, das geht auch so. Gut, also, nein, im Ernst. Ja, das ist Söder, es ist, kostet nichts. Das ist genau die andere Seite von Politik. Das ist Symbolpolitik, das ist ein bisschen auf den Putz gehauen und das, auch das funktioniert. Leider. Also möchtest du gern wieder Demokratie? Bitte nicht. Und wenn dann nur eine Elite, bitte, und nur die, die es kann. So, das ist dann auch nicht so. Also du siehst, ich bin, was politische Systeme angeht, gern auf der billigen Seite, nämlich hinterher, wenn ich vom Rathaus zurückkomme. Wenn ihr es gut gemacht habt, kriegt ihr von mir den aber sofort Beifall. Aber in der Tat, ich ertappe mich auch dabei, dass ich denke, jetzt ist genug gehadert, jetzt ist genug koaliert, jetzt ist genug, noch eine Nachtsitzung und nochmal wieder dieses Bild, wo so oben im Kanzleramt das, die Lampe leuchtet, du denkst, boah, was da drin jetzt wieder und was da am Ende rauskommt, Nein, einer sagt mir das um 17 Uhr, da wo es noch hell ist und wo ich noch was mit anfangen kann. Wir machen es.
Aber Marcel, sie ist positiv, wenn du in München dein Kreuz machst, dann gehst du einmal zum Rathaus hin und wieder zurück. Wenn du es in Berlin machst, dann kannst du anderthalb Jahre später nochmal hin und sagen. Also von daher, man muss auch dankbar sein, oder?
Ja, man muss es und Söder macht ja, es gibt nur Merz. Selbstverständlich werde ich Friedrich Merz unterstützen und selbstverständlich werden die den Kanzlerkandidaten stellen. Ich stehe da überhaupt nicht zur Verfügung, ich bleibe in München, aber alle 5, 6, 7, 8 Tage kommt dann wieder was so klingt wie, aber ihr kriegt schon mit, dass, also wenn es denn richtig sein sollte, dann, aber dazu kommen wir dann, wenn wieder mal gewählt wird.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Sie galt als ältester Hund der Welt. Es war uns eine Ehre, sie als Haustier und Familienmitglied gehabt zu haben. Das schreibt der Spiegel. Sie wurde 22 Jahre alt. Die Toy Fox Terrierhündin Pebbles ist gestorben. Ihre Besitzer trauern um ihre einzigartige Gefährtin. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Pebbles ist tot. Sie war laut Guinness Buch der Rekorde der älteste lebende Hund der Welt. Die Toy Fox Terrierhündin sei am 3. Oktober im Alter von 22 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause gestorben, teilte ihre Besitzerin Julie Gregory bei Instagram mit. Ja, 22 Jahre ist natürlich, also Terrier werden in der Regel, ich weiß gar nicht, also ich hatte auch mal einen Jack Russell Terrier, der ist auch 17 Jahre alt geworden, immerhin. 22 Jahre ist schon eine Menge und wenn du so etwas hörst, kommen da schmerzliche Erinnerungen hoch.
So, dass wir alle müssen sterben.
Ah. Ach so, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte dich jetzt nicht an die eigene Sterblichkeit nennen. Ja, exakt. Gut.
Also, wir hatten immer eigentlich eine Familie Hunde und ich finde den Satz schön, es war uns eine Ehre, dich als Titel. Sehr schön, gefällt mir.
Ja.
Weil, ja, da habe ich eben geschluckt. So, an der Stelle habe ich mir auch an unsere, wir Border Collies waren bei uns sehr, sehr zugange.
Das sind
zugange.
Doch, sind Border Collies nicht die intelligentesten Hunde? Sagt man ihnen immer nach,
sagt,
ne, oder?
Sagt man immer nach. Ja, wenn du denen 3 Tennisbälle gibst, dann hüten die sofort.
Sehr gut.
Und dann, denen musst du jeden Tag Aufgaben stellen, sonst werden die langweilig, ja, sich zu Tode und dann nerven die. Können ja auch richtig nerven. Aber in der Tat, Wer keinen Zugang zu Haustieren hat, der hört sich sowas an und sagt, ja, puh. Und wer Hunde mal richtig geschluckt hat als wirklich Haustiere und Hausbegleiter, der kann das gut nachvollziehen. Ja, und toll. Es wird dir gut gegangen sein.
Davon gehe ich aus. Sonst wäre
ein erfülltes Leben, wie ich hoffe.
Ja, aber also 22 Jahre für einen Hund, das muss irgendwie ganz gut gelaufen sein. Das erinnert mich an meinen Freund Oliver Polak, der mit seinem Hund Arthur regelmäßig im Borchards essen geht und der Hund isst fast besser als er selbst. Also wenn Oliver Polak sich plötzlich vegetarisch ernährt, der Hund kriegt trotzdem weiter Gulasch. Also ich weiß nicht, ob das erforderlich ist, dass ein Hund 22 Jahre alt wird, aber die Chancen stehen natürlich wahnsinnig gut. Sagen.
Und ob er im Borchardt fressen muss. Aber das würde sich jetzt wieder der Kreis zu den Maniküren
schließen. Oh ja, das stimmt. Also in die Kategorie fällt er alle. Allerdings ist mein Freund Oliver Polak, sagen wir mal, wir haben ja schon von der gut gekleideten Oberklasse gesprochen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch an dieser Stelle, wird es auch zu persönlich. Das kläre mit ihm persönlich. Was den Hund angeht, ich komme ja aus einem 4-Generationen-Haushalt und ich bin damals mit 25 ausgezogen. Da war mein Hund aber schon ein paar Jahre alt. Und an Phipps, diesem Jack Russell Terrier, hat speziell mein Vater einen wahnsinnigen Narren gefressen. Ich habe immer gesagt, das ist der Sohn, den er nie hatte. Weil mit dem ist er spazieren gegangen, dem hat er also immer diese Geschichten erzählt von der ausgetrockneten Edertalsperre und von den Bundesjugendspielen 1953. Und der Hund hat immer zugehört. Das konnten mein Bruder Andreas und ich nie in der Form leisten. Wir haben nie kritiklos einfach das alles über uns ergehen lassen. Und als ich dann sagte, ich ziehe aus, da haben meine Mama und meine Oma haben Tränen in den Augen gehabt. Und mein Vater sagte als erstes, aber Phipps bleibt hier. Das war das Erste, was er gesagt hat. Und so kam es dann auch.
Siehst so du, kam das, es dann auch. Es ist gut, dass wir diese Sendung heute machen, weil du kannst wirklich viele Dinge verarbeiten. Das ist gut.
Verlierer des Tages.
Hertha, Windhorst und das Geld. Big City Possenclub, das schreibt die FAZ. In der Liaison zwischen Hertha BSC und Investor Lars Windhorst hat mehr Spekulation als Substanz gesteckt. Jeder hielt sich für die bessere Partie, so hat der Club viel Geld verloren und noch mehr. Das schreibt Michael Horeni in der FAZ. Michael Horeni ist, wenn ich mich nicht irre, auch der Biograf des Buches von Aki Watzke, der ja nun wiederum der Kopf von Borussia Dortmund ist. Ein Verein, der seinerseits auch Ambitionen hat und ein großer Club sein will, speziell in der Kompetition mit dem FC Bayern. Auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist das höchste. Wie sehr hat sich Hertha BSC mit Windhorst auf die Nase gelegt und wie sauber wird das zu trennen sein?
Ach du Lieber, von 1 bis 10, 11, nein, das ist doch Fremdschämen. Deswegen, ich weiß nicht, Juckreiz.
Wer hat sich eigentlich mehr in wem getäuscht? Also hat Hertha den Geschäftsmann, nennen wir ihn mal wohlwollend so, Lars Windhorst unterschätzt oder hat Lars Windhorst die Vereinsmeierei im deutschen Fußball generell unterschätzt?
Aber weißt du, jetzt kommen wir doch wieder auch zu den gut gekleideten, zur Oberschicht. Wenn so viel Geld im Spiel ist, dass dann zwei Parteien nicht eine, wie heißt es heute, Due Diligence,
ja,
Gedöns machen, also sich nicht lang und schmutzig und intensiv miteinander beschäftigen, um zu sagen, pass auf, ich gebe dir 370 Millionen, denn das muss ja einen Sinn ergeben.
Ja.
Oder es sei denn, er will, weiß ich nicht, was Gutes tun. Das war aber nicht der Fall. Zumal wirklich Geschäftsmann. Dem kannst du vieles nachsagen, aber das Geld muss er irgendwo auch mal wieder verdient haben nach der einen oder anderen Pleite.
Ja.
Also er muss es ja können, also Business.
Und, also er muss zumindest können, anderen Zahlen vorzulegen, die woanders möglicherweise fehlen, um dann irgendwie, also er kann vielleicht auch einfach nur gut umschichten, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, aber auch, schau, und zumindest muss er doch fragen, wie gedenkt ihr denn mein Geld auszugeben? Und wie wollen wir es denn so machen, dass wir uns die Geschichten erzählen im laufenden Prozess? Das alles haben die nicht gemacht. Und dann denkst du, sag mal, es kann doch nicht sein, dass beim Fußball jeder, vorhin hatten wir das so ein bisschen in einem anderen Ding, der Verstand aussetzt. Mhm. Also, dass du einfach, das merkst du ja bei dir auch,
ja, ja,
dass man sagt, jetzt lass bitte nicht zu ins Detail gehen, weil dann verlieren wir das Spiel.
Ja.
Wenn wir es aber im Emotionalen belassen und die Südtribüne macht ihr Zinnober, dann haben wir eine Chance. Nein, im Ernst. Deswegen Hertha und Windhorst, das wird jetzt wieder auch Wasser auf die Mühlen von den 50+1 Gegnern, die dann auch nicht mehr wieder sauber argumentieren, sondern man wird sagen, komm mal, ihr wollt nur wieder einen Windhorst und du siehst, was, wo es am Ende hinführt. So, und um zu deiner Frage nochmal zurückzukehren, letzter Halbsatz war doch, wie sauber kriegt man das getrennt? Naja, Windhorst sagt, ich steige aus, alles erdenklich Gute, die 370 plus minus Mio, die hätte ich gern halt wieder. So.
Tja.
Das sagst du zu Hertha. Und darauf sagt dieser Mann, so ein Vogel, wo soll das denn herkommen? Wer soll denn da einsteigen? Ja. Und so haben sie sich gegenseitig, er wird einen Haufen Geld verlieren. Wenn ihm das wurscht ist, dann ist ja okay. Wenn nicht, wird noch weiter gelabert werden. Und zwar Dinge, die ich nicht hören möchte. Ich möchte am liebsten sagen, weißt du was, ich bin kein großer Union-Fan in manchen Dingen, weil mir das da auch ein bisschen zu als reine Lehre daherkommt und kultig. Aber
als Gegenentwurf natürlich momentan perfekt.
Ja,
ne?
Aber
in dieser,
ja, die also müssen ja gar nichts machen. Mach nichts,
ja,
dann bist du heilig im Vergleich. Die machen die Dinge so, wie sie angemessen.
Ja.
Und das bei Hertha hast du immer das Gefühl, wo ist eigentlich euer Koordinatensystem? Was ist angemessen? Wie schlecht kann man Fußball spielen?
Ja.
Wie schlecht kann man nach außen auftreten? Wie schlecht, wo ist, damit sag mir nur, wo es endet. Wo ist denn Bottom unten? Also damit ich nicht noch weiter tauchen muss, weil es wird schlickartig, immer mehr.
Aber wenn plötzlich so viel Geld da ist, egal wo es jetzt überall versandet und versickert ist, das weiß man natürlich nicht. Ich habe gerade bei der Hertha das Gefühl, wenn plötzlich so viel Geld da ist, dass das wie so dicke Käse-Sahnesoße überall drüber gegossen wird und plötzlich macht es so wahnsinnig träge. Also Annalena Baerbock hat im Wahlkampf mal gesagt, Verbote sind auch ein Innovationstreiber. Dasselbe könnte man ja zum Beispiel auch dem Mangel nachsagen, der einfach kreativ macht. Das wäre dann jetzt wiederum eher Union Berlin, wo die Ressourcen halt eben nicht so reichlich da
Korrekt.
Sind. Auf der anderen Seite hast du Hertha BSC Berlin, da ist plötzlich sehr viel Geld da und das erinnert mich so ein bisschen vom Gebaren her so an Borussia Dortmund rund um, sagen wir mal, 2000. So als plötzlich so Leute wie Eva Nilsson da waren, als plötzlich unglaublich viel Geld da war und man halt einfach für unglaublich viel Geld und völlig überteuert Spieler geholt hat, die aber vielleicht gar nicht so gut waren, wie sie gehandelt wurden, wie sie bepreist wurden und die möglicherweise auch gar nicht gut zusammengepasst haben. Und dass dann, wenn so viel Geld da ist, man vielleicht in so eine, ich will jetzt nicht sagen Kaufrausch, das ist ein bisschen zu einfach, aber dass es gedanklich schon ein bisschen träge macht, dass du einfach denkst, oh, ist alles da, nehmen wir mal den hier und hier. Du denkst einfach weniger, als du es müsstest, wenn du mit weniger Geld haushalten musst und kreativ bist.
Also Freddy Bobic hätte ich gewünscht, dass er kreativer ist und dass die Dinge besser, das Geld besser ausgegeben wird, als er es dann auch gemacht hat. Er ist immer so ein bisschen außen vor, wird so heilig gesprochen. Na, er hat mit dem vielen Geld auch nicht das hingekriegt, was du irgendwann mal hättest hinkriegen können. Ob Mangel, weißt du, ich habe immer gesagt, Geld schießt keine Tore, hat der Otterreher gesagt. Natürlich schießt Geld Tore, du musst ja natürlich nur den richtigen holen für das Geld.
Liebe Grüße nach Manchester.
Hallo? So, Manchester City, muss einem ja nicht gefallen, das muss man ja nicht mögen. Der hat über eine Milliarde für Innenverteidiger nur ausgegeben, bis er sie endlich hatte, Guardiola. Aber wenn du die heute spielen siehst und mit Haaland jetzt noch einen geholt, der wie viel kriegt pro Woche, ach du lieber Gott. Aber wenn du mal guckst, das ist eine Maschine, damit kannst du Erfolg, sehr wohl kannst du dir Erfolg kaufen. Klar. Ist das noch die reine Lehre? Ist das noch was weiß ich? Nee. Aber einfach nur wegtun? Nein. Oder andersrum, du siehst, es gibt genug Möglichkeiten. Der eine, also jetzt ein kluger Schlusssatz. Ein Merkmal einer freien Gesellschaft ist auch, finde ich, die Chance zu scheitern.
Das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Das könnte man sich im Zweifel auch übers Bett hängen.
Macht das nicht.
Stimmt. Da muss ich ja auch den Spiegel abhängen. So also das Magazin natürlich. Ich werde mich jetzt in meine Kemenate zurückziehen. Ich werde jetzt meine Fingernägel abkauen, wie ich es zu tun pflege, als Vertreter,
der Arbeit.
Als BVB-Fan. Richtig. Und verbleibe an dieser Stelle mit heißem Dank. Und wenn du magst, du musst nicht. Beim nächsten Mal, du musst mir nicht dabei zuhören, wie ich meinen verstorbenen Hund beweine, aber ich werde vielleicht beim nächsten Mal, wenn du magst, wieder die Gelegenheit nutzen, um das ein oder andere Private vor dir auszuweinen, wenn du möchtest, wenn du daran
teilhaben möchtest. Sehr, sehr gerne, das ist ein therapeutisches Podcast. Sehr selbsttherapeutisch.
Marcel, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Freue mich sehr, wenn du wieder bei uns zu Gast bist. Und jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende.
All the best. Danke euch.
Lass dir gut gehen. Bis denn. Dankeschön. Ciao. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.